Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Ein 15-jähriges Mädchen hält ein Plakat in die Luft, auf dem nichts steht, nur weiße Leere, und wird verhaftet. Und die deutsche Regierung, und nicht nur die, ermahnt Hongkong-Reisende zu besonderer Vorsicht bei der Nutzung sozialer Medien. Will heißen, wer nur ansatzweise Kritisches postet, dem kann Gefängnis drohen. Seitdem in Hongkong vor gut einer Woche ein neues Gesetz verabschiedet worden ist, das sogenannte Sicherheitsgesetz, scheint es um die Bürgerrechte schlecht bestellt. Das hat Auswirkungen auf die Presse- und Meinungsfreiheit. An diesem Montag hatten Journalistinnen und Journalisten Hongkongs Verwaltungschefin Carrie Lam gefragt, ob sie die Pressefreiheit weiterhin garantieren könne. Das könne sie nur, sagte sie, wenn die Journalisten ihr wiederum hundertprozentig garantieren könnten, dass sie keine Gesetzesverstöße begingen. Wer aber kann das versprechen, wenn es schon brenzlig wird, ein blankes Plakat in die Luft zu halten? Ich habe vor der Sendung mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, über die Auswirkungen des Gesetzes auf die Medien gesprochen. An ihn ging zunächst die Frage: Können Journalistinnen und Journalisten in Hongkong überhaupt noch ungehindert ihren Beruf ausüben?
In der Tat gab es für Journalisten in Hongkong oder auch anderswo wohl noch nie ein Gesetz von solch einer Bedeutung wie jetzt das Nationalgesetz. Ein Journalist, der in Hongkong von einer prodemokratischen Demonstration berichtet, kann zum Beispiel eines Verbrechens beschuldigt werden. Das Gesetz gilt für Journalisten, die in Hongkong arbeiten, aber auch irgendwo anders. Das heißt, wenn irgendjemand auf diesem Planeten etwas über Hongkong kommentiert, kann er an irgendeinem Tag damit konfrontiert werden, gegen das chinesische Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Und wenn diese Person dann nach China verreisen will und am Hongkonger Flughafen ist, kann sie dort verhört und verhaftet werden. In China wird immer noch die Todesstrafe verhängt. Das ist für Journalisten, die über Hongkong oder über China schreiben, egal aus welchem Land heraus sie das tun, erschreckend.
Und wie kann das neue Gesetz auf die Journalisten angewendet werden? Die Presse wird in dem Sicherheitsgesetz nicht direkt erwähnt. Es ist, wie Sie sagen, auch ziemlich schwammig formuliert.
Absolut. Normalerweise hat ein Gesetz ja zum Ziel, Kriminaldelikte anzuzeigen, um zu verhindern, dass sich solche Kriminalfälle überhaupt ereignen. Hier handelt es sich um ein Gesetz, dessen Ziel es nicht ist, Kriminaltaten aufzudecken, um eben zu vermeiden, dass sie sich ereignen, sondern man schafft einen Vorwand, um die politische Opposition bei der Pekinger Regierung abzustrafen. Also handelt es sich um ein sehr unklar formuliertes Gesetz. Man kann es auf viele Bereiche ausdehnen und eben auch auf den Journalismus beziehen.
Man kann also sagen, dass Journalisten, die etwa über Demonstrationen berichten oder die Texte veröffentlichen, die das chinesische Regime kritisieren, Gefahr laufen, von der Regierung gerichtlich belangt zu werden. Man liest ja davon, dass es jetzt Leute gab, die festgenommen worden sind, weil sie ein weißes Plakat in die Höhe gehalten haben.
Ja, das ist so. Diese weißen Plakate fallen nicht in die Kategorie Journalismus, aber das Gesetz ist eben so mehrdeutig, dass es sich auch auf den Journalismus anwenden lässt. In China weiß Reporter ohne Grenzen von 114 Journalisten, die inhaftiert worden sind, weil sie sich für die Meinungsfreiheit eingesetzt haben. Eine große Mehrheit davon, mehr als 80%, sind für einen der vier Fälle, die in dem Sicherheitsgesetz genannt werden, verhaftet worden. Damit ist doch klar, wenn China jetzt diesem Gesetz auch in Hongkong Gültigkeit verschafft, wird es dort zu ähnlichen Anwendungen kommen wie jetzt schon in China.
Die Journalist Arcelet Puny, wurden nicht schon vor dem 1. Juli in Hongkong Journalisten bedroht und bestraft?
Doch, natürlich. Schon jetzt ist die Presse- und Meinungsfreiheit in Hongkong rückläufig. Im Jahr 2002, dem Jahr der Rückgabe Hongkongs an China, belegte Hongkong im Ranking der Pressefreiheit bei Reporter ohne Grenzen den 18. Platz. In diesem Jahr ist es der 80. Zu so einem Abfall innerhalb von zwei Jahrzehnten ist es hier vorher noch nie gekommen. Und da scheint noch nichts zu sein im Vergleich zu dem, was sich jetzt ereignet. China belegt in diesem Ranking mit Platz 177 einen der letzten Ränge. Ein Land also, in dem die Pressefreiheit mit am wenigsten respektiert wird.
Und wenn wir über Satire reden, die eignet sich ja gut als Indikator, um festzustellen, wie stabil die Demokratie eines Landes ist. Ich habe in einem Bericht von Ihnen gelesen, dass es bis vor kurzem eine Fernsehsendung in Hongkong gab, Headliner, die jetzt aus dem Programm genommen worden ist. Was bedeutet das für die Satire und für die Pressefreiheit in Hongkong ganz allgemein?
Vor 2 Jahren wurde ein Karikaturist für seine Kommentare, man kann sagen, bedroht. Er wollte seine künstlerischen Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung in Hongkong zeigen. Und vor kurzem wurde eine Satire-Sendung aus dem Programm genommen. Es ist also klar, dass Satire in Hongkong nicht mehr toleriert wird und dass Leute, die trotzdem damit weitermachen, verhaftet werden. Das ist sehr schwerwiegend.
Damit die chinesische Regierung das Sicherheitsgesetz überhaupt auf Journalisten anwenden kann, braucht es ja eine Institution, eine Art Büro, die das Gesetz praktisch umsetzt. Dieses Büro ist gestern eröffnet worden. Wie genau kann es die Journalisten nun kontrollieren?
Im Großen und Ganzen berichten die neu installierten Einrichtungen nicht an die Hongkonger Behörden und sind diesen auch nicht unterstellt, sondern berichten direkt an das Regime in Peking. Also werden sie die Möglichkeit großräumig nutzen, Journalisten unter Druck zu setzen, ihre Arbeit zu kontrollieren und sie einzuschüchtern. Und sie müssen das nicht vor dem geltenden Hongkonger Recht begründen.
Was wird denn mit Ihrer Organisation Reporter ohne Grenzen passieren in Hongkong? Sie selber befinden sich ja in Taipei.
Als Reporter ohne Grenzen vor 4 Jahren sein Repräsentanzbüro in der Region eröffnet hat, haben wir glücklicherweise Taiwan und nicht Hongkong als Basisstation gewählt, weil wir damals schon gemerkt haben, dass man in Hongkong doch das Eingreifen Chinas befürchten muss. Also haben wir uns für Taipeh entschieden. In Taiwan wird das Gesetz eingehalten. Tatsächlich können wir jetzt kein Büro in Hongkong unterhalten, ohne Gefahr zu laufen, für irgendwelche Straftaten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das nur aus dem Grund, weil wir die Nichteinhaltung der Pressefreiheit in China und in Hongkong kritisiert haben.
Trotzdem ist es, Sie haben es gesagt, egal an welchem Ort auf der Welt, gerade gefährlich, ein Interview zu führen, auch für uns beide. Was wird mit diesem Interview nun passieren? Wird es von Hongkong kontrolliert werden? Wie gefährlich ist das auch für Sie?
Das weiß man nicht so genau. China kann nicht alles kontrollieren. Aber im vergangenen Jahr hat Reporter ohne Grenzen in einem Bericht darauf hingewiesen, dass China seit 10 Jahren an einer neuen Weltordnung arbeitet. Was sich daran zeigt, dass China sehr viel Geld und Energie dafür verwendet, um seine Kontrolle über die Medien überall auf der Welt auszudehnen. Auf Journalisten außerhalb Chinas wächst seitdem der Druck und auch die Einschüchterungsmaßnahmen, die von der chinesischen Regierung ausgeübt werden. Jeder weiß mittlerweile, dass die chinesischen Botschafter in jedem Land auf der Welt die Aktivitäten der dortigen lokalen Medien sehr genau verfolgen. Einschüchterungsversuche, damit Informationen von Journalisten nicht die Runde machen, gehören eigentlich nicht zur diplomatischen Praxis. Einige schrecken noch nicht einmal davor zurück, bewusst falsche Informationen zu streuen. Also kann man davon ausgehen, dass chinesische Botschafter künftig schwarze Listen führen könnten von Journalisten, die über Sachen schreiben, die der Regierung nicht gefallen. Und diese Journalisten werden dann ganz offiziell dafür beschuldigt, gegen das chinesische Gesetz verstoßen zu haben.
Und was bedeutet all das für den investigativen Journalismus? Wir haben vorgestern gehört, dass Facebook und alle anderen sozialen Medien mit China nicht kooperieren wollen und sich aus Hongkong zum Teil auch zurückziehen. Kann man also nicht mehr von einem freien Internet sprechen?
Ja, die demokratischen Länder müssen sich jetzt ganz dringend zusammenschließen, um China zu zwingen, mit diesen Bedrohungen, die die Pressefreiheit gefährden, aufzuhören. Ansonsten riskieren wir, dass die kommende Generation die weltweite Pressefreiheit, wie wir sie kennen, nicht mehr kennen wird. Und wir müssen uns anstrengen, damit der Investigativjournalismus als ein unerlässliches Gegengewicht in der Demokratie weiterhin bestehen bleiben kann.
Mahnt Cédric Alviani, Direktor des Ostasiens-Büros von Reporter ohne Grenzen. Was aber passiert, wenn das Medienangebot sich verdünnt, nicht aus politischen, sondern wirtschaftlichen Gründen? In Deutschland hat der Corona-Ausbruch viele Zeitschriftenverlage schwer erwischt. Dabei war die Nachfrage nach aktuellen Informationen bekannterweise sehr groß. Ebenso aber auch die Zurückhaltung der Werbebranche vor Anzeigen. Dadurch sanken die Einnahmen vieler Medienhäuser. Mein Kollege Christopher Ophofen hat sich einen Überblick verschafft.
In den Medienhäusern ist die Stimmung weiter schlecht. In manchen Verlagen gibt es immer noch Kurzarbeit. Das Wochenmagazin Stern hat im Juni sogar große Teile der Redaktion in Kurzarbeit geschickt. Dementsprechend fällt auch die Bewertung von Stefan Scherzer aus, dem Hauptgeschäftsführer beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ.
Die Verlage müssen sich in ausgesprochen schwierigen Zeiten behaupten. Werbeausgaben wurden mit Beginn der Krise stark heruntergefahren, Konferenzen und Messen sogar verboten. Hier sind Umsatzeinbrüche bis 80% die Folge gewesen.
Bei den Tageszeitungsverlagen ist die Situation nicht ganz so dramatisch, aber auch der Zeitungsverlegerverband BDZV spricht von hohen Rückgängen auf dem Werbemarkt. Die Situation wird sich auch nicht verbessern, prognostiziert Björn von Rimscher, Professor für Medienwirtschaft an der Universität Mainz.
Es ist so, dass das noch nicht ausgestanden ist. Und da ist auch die Frage, ob das überhaupt wieder zurückkommt. Also wenn jetzt Werbekunden sich entschieden haben, ich verzichte erstmal auf Werbung in der Zeitung, dann ist durchaus nicht ausgemacht, dass nur wenn die wirtschaftliche Situation für die Werbekunden wieder besser wird, sie auch wieder mehr Geld für Werbung in der Zeitung ausgeben. Vielleicht geben sie dann auch Werbung in anderen Werbeformen aus. Also dass sie eigentlich dauerhaft weg sind.
Auf dem Werbemarkt sind die Aussichten also düster. Hoffnung macht der Verlagsbranche allerdings der Zuwachs im digitalen Geschäft. Doch auch an dieser Stelle hat der Medienökonom von Rimscher Bedenken.
In der Krise wollten die Rezipienten mehr Medien nutzen. Blöderweise waren sie aber nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Sie haben vielleicht nochmal zusätzlich ein Streaming-Abo abgeschlossen, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber für Informationen ist die Zahlungsbereitschaft auch in der Krise nicht unbedingt höher.
Für die Tageszeitungen liegen noch nicht besonders viele öffentliche Daten vor, wie sich die Auflagen entwickeln. Bei den großen Zeitschriften Spiegel, Stern und Fokus ist die verkaufte Printauflage während der Ausgangsbeschränkungen teilweise deutlich abgesackt. Beim Spiegel und beim Fokus sind die Zahlen allerdings zuletzt wieder etwas angestiegen. Die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen zeigen wohl auch an dieser Stelle Wirkung. Stern und Spiegel haben gleichzeitig deutliche Zuwächse auf dem Digitalmarkt zu verzeichnen, gut 20% mehr Digitalabos. Sie konnten also Leser während der Pandemie überzeugen. Möglicherweise ist das aber ein Sondereffekt durch die Corona-Pandemie, in der Menschen viel Zeit zu Hause verbracht haben. Von Rimscher glaubt nicht, dass es demnächst wieder viele Neukunden geben wird.
Medienrezipienten sind nicht dankbar. Niemand wird sozusagen im Nachgang sagen, ja, die haben schön informiert in der Krise, dann schließe ich jetzt das Abo ab. Das heißt, Abos, die jetzt nicht in der Krise abgeschlossen wurden, die werden auch danach nicht abgeschlossen. Jetzt war der Zeitpunkt, wo man kriegen konnte und wo die Zahlungsbereitschaft vielleicht abzuholen. Aber es ist dann vielleicht umgekehrt das Problem gewesen, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten wollen.
Den Verlust auf dem Werbemarkt können die neuen Digitalabos ohnehin nicht ausgleichen. Die Frage ist also, wie geht es weiter? Bei den Gewerkschaften wird die Situation unterschiedlich eingeschätzt. Bei der Deutschen Journalistenunion wird eine weitere Pressekonzentration befürchtet, also weniger Meinungsvielfalt. Gleichzeitig erwartet die Gewerkschaft weiteren Stellenabbau durch die Corona-Pandemie. Der Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes schreibt auf Anfrage dazu wörtlich: Zunächst einmal noch nicht, und ich hoffe stark, dass es dazu auch nicht kommt. Wir werden jedenfalls genau hingucken. Der Medienökonom von Rimscher glaubt ebenfalls nicht an eine weitere Pressekonzentration.
Weil das Problem ist, die Übernahmekandidaten sind nicht attraktiv. Wer soll die denn übernehmen? Insofern, Pressekonfrontation habe ich dann, wenn die Partei, die übernimmt, das Gefühl hat, sie kann da was gewinnen, weil sie Synergien heben kann, weil sie durch größere Stückzahlen sparen kann.
Er glaubt allerdings, dass weiter Stellen in den Redaktionen abgebaut werden.
Natürlich wird es sie geben, aber schlau sind die nicht. Zumindest nicht notwendigerweise. Also natürlich müssen auch Verlage nicht einfach nur an das Gute, Wahre, Schöne denken, sondern auch an die Jahresabschlussrechnung. Und wenn die Kosten zu hoch sind, müssen die runter. Die Frage ist nur, welches Personal macht Sinn einzusparen? Und reflexartig wird dann gerne auf die Journalisten verwiesen. Und vielleicht ist es aber auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob nicht an anderer Stelle, auch wenn es darum geht, Personal einzusparen, gespart werden kann.
Der Medienökonom Björn von Rimscher in einem Beitrag von Christopher Ophofen über die Situation vieler Verlagshäuser nach bzw. in der Krise. Kann man eigentlich von einer guten Krise sprechen, wenn Zeitungen und Zeitschriften, wir haben es ja gerade gehört, durch Corona die Werbeeinlöse regelrecht wegbrechen. Auch die Bauer Media Group in Hamburg spürt das. Trotzdem kann Verlagsmanager Veit Dengler der Krise offensichtlich auch viel Positives abgewinnen, sagte er zumindest mal so. Zum Beispiel habe der Bauer Verlag einiges schneller entschieden als ursprünglich geplant, seinen Rückzug aus Australien und Neuseeland etwa. Nur ein Drittel des Umsatzes macht Bauer in Deutschland. Könnte es jetzt auch dort zu Einschneidungen kommen? Diese Frage ist für uns Ada von der Degen nachgegangen.
Kaum noch Schritt halten konnte man in den vergangenen Monaten mit den Nachrichten aus dem Verlagshaus Bauer.
Januar 2020.
Zukauf im Tageszeitungsgeschäft. Bauer kauft die Mitteldeutsche Zeitung vom Dumont Verlag. Eine andere Zeitung, die Magdeburger Volksstimme, gehört dem Bauer Verlag bereits seit den 1990ern. Die Tageszeitungen gehören für Bauer deswegen noch lange nicht zum Kerngeschäft, meint Volker Scharninghausen, Chefredakteur beim Medienmagazin New Business.
Mit nun zwei Titeln in Sachsen-Anhalt, deren Verbreitungsgebiete aneinandergrenzen, sich also nicht überschneiden, hat Bauer dort einen wesentlich stärkeren Auftritt und kann wichtige Synergien in dem zunehmend schwierigen Markt nutzen. Also für mich ist dieser Schritt ein Bekenntnis zum Zeitungsmarkt in Sachsen-Anhalt, aber die Konzernprioritäten liegen zurzeit sicher auf anderen Feldern.
Und wo liegen die? In Deutschland ist der Verlag vor allem für seine Regenbogenpressetitel Lisa, Laura etc. bekannt. Auch viele Programmzeitschriften und Marken wie Bravo oder Cosmopolitan gehören zur Bauer-Familie. Mit ähnlichen Klatschblättern und Lifestyle-Magazinen mischt Bauer seit Jahrzehnten auf dem internationalen Markt mit. Zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet die Bauer Media Group mittlerweile außerhalb Deutschlands. Aber weltweit ächzt der Zeitschriftenmarkt seit Jahren unter sinkenden Verkaufszahlen und zurückgehenden Werbeerlösen. Dann kam im Frühjahr die Corona-Pandemie hinzu. Als Konsequenz:
April 2020.
Bauer stößt sein Neuseeland-Geschäft ab. Eine Entscheidung, die sogar die Ministerpräsidentin Jacinda Ardern öffentlich scharf kritisiert hat. Denn damit stand etwa der Traditionstitel mit 80-jähriger Geschichte New Zealand Listener vor dem Aus.
I have to say, I'm extraordinarily disappointed and frankly gutted to see what has been a part of New Zealand history close its doors fairly abruptly today.
Sie sei außerordentlich enttäuscht von dieser plötzlichen Entscheidung. Die Zeitschriften seien schließlich Teil neuseeländischer Geschichte, sagt die Ministerpräsidentin. Bauer sei auf Unterstützungsangebote von staatlicher Seite nicht eingegangen. Wie steht das Medienhaus selbst zu dem Vorwurf der neuseeländischen Regierungschefin? Ein Interview war nicht möglich, aber Imke Weiland von der Bauer Media Group beantwortet die schriftliche Frage per Sprachnachricht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätten wir uns in den nächsten Jahren ohnehin aus Neuseeland zurückgezogen. Aufgrund der Corona-Bekämpfung hat die Regierung in Neuseeland den Vertrieb von Magazinen ausgesetzt und das hat letztendlich unsere Entscheidung, uns zurückzuziehen, beschleunigt. Wir haben natürlich mit der Regierung offen über staatliche Hilfen gesprochen. Wir müssen allerdings auch dazu sagen, dass wir nicht davon ausgehen, dass das Geschäft in Neuseeland nach Corona auf ein Vorkrisenniveau zurückgeht.
Juni 2020.
Auch in Australien verkauft Bauer sein Zeitschriftengeschäft. Die Hamburger hatten erst 2012 einen großen Verlag in Australien erworben. Nun geht das Geschäft zu einem Bruchteil des Kaufpreises an eine Investmentfirma. Auch das Russlandgeschäft führt Bauer seit Juni nicht weiter. Imke Weiland beschreibt die Neuaufstellung per Sprachnachricht so.
Bauer wandelt sich in ein Multi-Business-Unternehmen und priorisiert in diesem Zuge seine Aktivitäten neu. Das heißt, dass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren und dieses, wo es möglich ist, auch ausbauen. Gleichzeitig ziehen wir uns aber überall dort, wo wir keine natürlichen Stärken haben, zurück.
Eine Ganz-oder-gar-nicht-Strategie wird ausgerufen. Aber angesichts so vieler Schließungen arbeitet Bauer nur noch mit dem Rotstift? Volker Scharninghausen von New Business.
Also die Bauers gelten sicher als kostenbewusste hanseatische Unternehmerfamilie. Aber sparen statt investieren ist auf keinen Fall deren Firmenstrategie.
Bauer wird weiter in den Privatradiomarkt investieren. Und für Online-Vergleichsportale und Online-Marketing werde Bauer immer wieder Geld in die Hand nehmen. Denn Bauer sieht sich künftig längst nicht mehr als reines Verlagshaus. Das zeigte unlängst auch der Verkauf der VPN-Druckerei in Rastatt. Die Corona-Pandemie beschleunigt den Umbau zum, Zitat, Multi-Business-Unternehmen.
Der Bauer Verlag mitten im Change-Management-Prozess, beschleunigt durch Corona. Ada von der Degen berichtete. Und hier im Studio ist jetzt Andrea Stopp. Morgen hören Sie an dieser Stelle ja Medias Res im Dialog. Andrea Stopp, worum geht es denn dann?
Ja, wir bemühen uns ja immer, eine aktuelle Frage an Sie zu richten, meine Damen und Herren. Und gerade bin ich noch in dieses Studio gekommen mit dem festen Vorhaben. Wir wollen gerne Ihre Meinung haben über Zeitungen, Zeitschriften, Landschaft. Ist es jetzt richtig, dass Staat eingreift und unterstützt? Aber nein, es gibt offenbar doch etwas Wichtiges, wenn Sie auch dieser Meinung sind. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, Berichte über Fehltritte öffentlich bekannter Menschen sollen auch Jahre später noch möglich sein. Das Bundesverfassungsgericht hat Vorgaben präzisiert zum sogenannten Recht auf Vergessen. Und darüber möchte ich mit Ihnen morgen ins Gespräch kommen, zum Recht auf Vergessen. Also Fehltritte von Politikern oder Showgrößen, sollte man, darf man die auch Jahrzehnte später noch in den Medien ausbreiten? Die einen sagen, nee, irgendwann muss da mal der Mantel des Schweigens drüber gebreitet werden. Und die anderen, und in dieser Richtung hat das Bundesverfassungsgericht ja nun entschieden, sagen nein, die öffentlich bekannten Menschen müssen es unter Umständen hinnehmen, dass über diese Fehltritte auch Jahrzehnte später noch in den Medien berichtet wird. Welcher Meinung sind Sie? Sagen Sie, mein Gott, alles, was 20 Jahre her ist, sollte man ruhen lassen? Oder sagen Sie, nein, sowas verjährt nie? Und ich lade Sie herzlich ein, uns anzurufen, schon jetzt. Seien Sie nicht irritiert, wenn auf unserem Anrufbeantworter noch eine ganz andere Frage, nämlich die nach den Zeitungen steht, ich korrigiere das gleich, eingeladen sind Sie, Ihre Meinung schon mal auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen zum Thema Recht auf Vergessen. Wie lange sollte das dauern? 0221, die Telefonnummer 345-3451, und Sie können uns auch eine Mail schreiben.
Ja, und das wäre dann mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Und das Ganze dann morgen, also live, 15.35 Uhr. Da freue ich mich auf Ihre Anrufe. Sie kommen dann direkt und live zu mir ins Studio.
Andrea Stopp war das. Ihn hören Sie morgen an dieser Stelle dann in Medias Res im Dialog, wie gesagt. Und was morgen in der Zeitung steht, gedruckt oder auch digital, das erfahren Sie bei uns schon heute.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Thomas Timm und ich bin stellvertretender Chefredakteur. Deister und Weser Zeitung in Hameln. Freies Parken in Hameln. Nachdem der Oberbürgermeister der Stadt einen Brandbrief an die Landesregierung geschrieben hat, dass aufgrund der Corona-Situation die Innenstadt und der innerstädtische Handel leiden, haben die Stadtwerke reagiert und kommender Woche nachmittags ab 15 Uhr freies Parken für alle eingerichtet.
Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Darüber müssen wir auch als Medienmagazin immer wieder berichten. Und das tun wir ja auch. Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland, die ist im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen. Das steht im Verfassungsschutzbericht 2019, der heute vorgestellt wurde. Und das hat auch Auswirkungen auf uns Medien.
Auch die Medien dürfen diesem kranken Ansinnen nicht auf den Leim gehen, indem sie zu ausführlich über die Täter, die Personen berichten,
sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang heute dazu und bezeichnete Vertreter der neuen Rechten als Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt. Eine Tür aus Glas, weit offen. Das klingt erst recht nach dieser Meldung, nach einer willkommenen Einladung. Sie gibt dem letzten Prosaband von Christoph Meckel ihren Titel. Die Studiotür hier steht auch schon halb offen. Nach den Nachrichten übernehmen dann hier die Kollegen vom Büchermarkt. Unter anderem geht es dann um den erwähnten Prosaband. Hier im Studio war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.